Jahrzehntelang war die Formel simpel. Der Verbrennungsmotor war das hochprofitable Rückgrat unseres Wohlstands und Deutschland der unangefochtene Taktgeber der globalen Automobilwelt. Doch dieser Motor stottert gewaltig. Während die Politik den Umstieg auf die Elektromobilität regulatorisch eng getaktet hat, meldet die Branche Milliardenverluste. Gleichzeitig drängt die Konkurrenz aus China mit massiven Kostenvorteilen auf den Markt und droht, die technologische Deutungshoheit zu entreißen. Ist die Mobilitätswende, so wie wir sie aktuell erleben, am Ende ein riskantes wirtschaftliches Großexperiment auf Kosten einer Schlüsselindustrie? Und wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, wenn die zentralen Annahmen hinter diesem Umbau nicht aufgehen? Darüber spreche ich heute mit einem kritischen Begleiter der Branche, mit dem Auto- und Wirtschaftsjournalisten Peter Groschupf. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Groschupf, ich habe es erwähnt, jahrzehntelang war der Verbrennungsmotor ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Heute sprechen wir plötzlich über Milliardenverluste durch die Elektromobilität. Kann man vereinfacht sagen, man hat ein Modell zu früh beerdigt, bevor das neue Modell zur Welt gekommen ist?
Das kann man so sagen. Die deutsche Autoindustrie hätte sich viel stärker gegen die vorgegebenen Transformationen zur Elektromobilität auflehnen müssen. Das war der Grundfehler. Um der Kanzlerin, das war damals Frau Merkel, zu gefallen, haben sich einzelne führende Köpfe der Industrie im vorauseilenden Gehorsam diesem grünen Diktat unterworfen und die erfolgreiche, wie ich finde, Verbrennerentwicklung über Bord geworfen. Jetzt zeigen sich die Folgen.
Über diese Folgen sprechen wir. Eine ist beispielsweise laut einer aktuellen Analyse, dass die Verluste der 19 größten Autobauer in Europa und den USA sich auf rund 60 Milliarden Euro belaufen. Die Zahl klingt ja ziemlich monströs, aber das ist bei globalen Konzernen immer schnell der Fall. Wie dramatisch ist diese Zahl wirklich und was sagt sie unterm Strich aus?
Sie sagt unterm Strich aus, dass der eingeschlagene Weg in die E-Mobilität, ich sage immer E-Mobilität, meine aber das Batterieauto, das ist ein falscher Weg, eindeutig. Die Mobilitätswende, die sogenannte, fußt tatsächlich auf falschen Annahmen. Mittlerweile haben viele erkannt, dass sich die Welt der individuellen Mobilität nicht von heute auf morgen auf Elektrizität umpolen lässt. Die Ladeinfrastruktur ist noch lange nicht auf dem erforderlichen Niveau. Ich habe keinen Zweifel, dass die langfristige Perspektive Elektromobilität sein wird. Langfristig bedeutet aber nicht ein paar Jahre. Ich halte 50 Jahre plus für realistisch. Selbst in 100 Jahren werden Autos noch mit Verbrenner rumfahren. Sie können mich dann wieder anrufen.
Ich werde mir Mühe geben. Das sind ja ganz andere Jahreszahlen, als sie uns immer vermittelt wurden. Die Branche meldet wirklich eine schwache Nachfrage nach E-Autos. Einige Zulieferer melden bereits Insolvenz an. Wo liegt denn jetzt der Kernfehler? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber ist das Produkt falsch oder war die Erwartungshaltung falsch?
Das Produkt ist langfristig, wie gesagt, richtig. E-Mobilität wird in ferner Zukunft das Normale sein. Ich kenne auch heute schon begeisterte und glückliche E-Mobilfahrer. Es gibt aber auch welche, die ihren Elektrowagen lieber heute als morgen verkaufen würden, mit dramatischen Preisnachlässen. Mein Sohn lebt in Los Angeles und ist begeistert von seinem Tesla, der auch autonom fahren kann. Nachts hängt er ihn ans Ladegerät in seiner Garage und lädt für 40 Cent pro Kilowattstunde und kommt damit durch den ganzen Tag, also er ist viel unterwegs in Los Angeles. Für die Soundemotion hat er einen M3-Handschalter, der in Sachen Beschleunigung absolut mit dem Tesla mithalten kann.
Stichwort Ladung. Der Hochlauf, der ganze Erfolg, der hängt an Ladeinfrastruktur, Batteriekosten, Netzstabilität. Und man hat die Situation, dass Technologien wie bidirektionales Laden seit Jahren angekündigt werden. Was davon ist denn heute wirklich schon marktreif und für den Kunden spürbar?
Also ich wundere mich, dass es immer noch so wenig Ladestationen gibt. Ich lebe auf Mallorca und in Ulm. Wenn ich richtig konzentriert nach Ladesäulen Ausschau halte, sehe ich die einfach nicht. Und das ist die größte Herausforderung. Und mit Subvention lässt sich dieser Mangel nicht durchsetzen. Also Subvention, wenn ein Wirtschaftsminister Habeck die Subvention übers Wochenende einstellt. Das hat viele potenzielle Autokunden, die ein Elektroauto kaufen wollten, total abgeschreckt. Allerdings ist die Reichweitendiskussion nicht mehr so relevant wie noch vor 2-3 Jahren. Es ist die Frage, wo kann ich laden? Wer heute kein Eigenheim mit Garage und Ladestrom hat, hat es Nachsehen. Wenn ich durch die Wohnstraßen in Stuttgart oder München laufe, die vollgeparkt sind, sehe ich noch lange keine Möglichkeit zur Massenelektrifizierung am Straßenrand. Aber es ist alles in Bewegung. Als Bertha Benz 1888 zur ersten Langstreckenfahrt von Mannheim nach Pforzheim startete, musste sie das Benzin noch in der Apotheke kaufen. Damals hätte niemand geglaubt, dass in Deutschland einmal 47 Millionen Verbrenner betankt werden können. Die Zeiten ändern sich eben.
Gut, dann ist die Ladeinfrastruktur ein Problem, aber die Ladeinfrastruktur braucht auch eine Ladung, sprich Strom. Ist das auch ein Faktor?
Ganz genau, das ist ein großer Faktor. Wenn schon jetzt das Netz Stromschwankungen ausbalancieren muss und auch Lastabwürfe möglich sind, wie soll das werden, wenn ein paar Millionen Automobile Strom aus dem Netz ziehen? Der zeitweise überflüssige Strom aus regenerativer Erzeugung wird noch ins Ausland verschenkt, weil wir keine Speicher haben. Unsere Energiepolitik ist der Wahnsinn, schlicht eine Katastrophe.
Dann suchen wir doch mal munter Schuldige. Wir haben Insolvenzen, wir haben Milliardenverluste und die lückenhafte Infrastruktur scheint ein großer Teil dessen zu sein, dass die Nachfrage eben gebremst wird. Wer übernimmt denn eigentlich die Verantwortung, wenn sich diese zentralen Annahmen der Politik jetzt als unrealistisch erweisen?
Verantwortung für eine falsche Weichenstellung darf niemand erwarten, besonders nicht in Deutschland. Allerdings kann sich die Politik langfristig auch nicht der Realität verschließen. Wenn die Mehrheit keine Batterieautos kauft, kann die Politik dies nur mit massivem Druck beeinflussen. Die aktuelle in Deutschland diskutierte Strafsteuer auf Kraftstoffe könnte ein erster Schritt sein. Die deutschen Autofahrer sind halt bislang noch sehr geduldig im Hinnehmen von Zwangsmaßnahmen. Zwar glaubt hier niemand, dass die CO2-Steuer, das ist nur ein Beispiel, irgendetwas an der Klimaentwicklung ändert, aber sie wird mit der Faust in der Tasche bezahlt. Was bleibt an der Tankstelle auch anderes übrig? Und ob die E-Mobilität mit den teuersten Strompreisen Europas auf dem richtigen Weg ist, darf bezweifelt werden.
Das Problem scheint ja sich auch in ganz Europa fortzusetzen, während andere, zum Beispiel in China, Erfolge feiern. In Peking findet aktuell die Automesse statt, da kann man den Erfolg so richtig schön vorführen. Chinesische Hersteller, die konnten ja direkt in die neue Technologie einsteigen, ohne einen Übergang managen zu müssen. Haben denn deutsche Autobauer das Tempo und die Skalenvorteile von China unterschätzt?
Also wir sollten die Chinesen aber auch nicht überschätzen. Auch die kochen nur mit Wasser. Allerdings sind ihre Schnelligkeit und die Kostenvorteile bewundernswert. Die Chinesen der Oberschicht bleiben aber den starken europäischen Automarkt grundsätzlich gebogen. Das Markenbewusstsein gut betuchter Chinesen ist sehr ausgeprägt. Also die ganzen Luxusmarken sind für einen gehobenen Haushalt immer das Wichtigste. Allerdings sind rückläufige Stückzahlen für die verwöhnten deutschen Hersteller eine Herausforderung, die noch nicht gelöst ist.
Deutschland verliert nicht nur Marktanteile, sondern auch die Deutungshoheit über technologische Standards wie Software oder Batterietechnologie. Kann man denn diesen Verlust an technologischer Souveränität überhaupt noch wettmachen?
Das wird sicher schwer werden. Aber die Innovationskraft deutscher Ingenieure ist nach wie vor großartig. Es ist alles eine Frage der Zeit, wie schnell gehen welche Entwicklungen voran. Und hier muss man sagen, da ist die Suppe noch nicht gegessen.
Also Deutschland hat großartige Ingenieure, aber die werden irgendwie staatlich gelähmt. Verstehe ich das richtig?
Völlig richtig. Und die Politik sollte sich allerdings in Sachen Bevormundung der Autofahrer, Autokunden unbedingt zurückhalten. Auch auf weitere Drangsalierung durch Strafsteuern, wie das jetzt gerade diskutiert wird, verzichten. Ich würde gerne den Ex-BMW-Entwicklungschef Wolfgang Weißle zitieren aus der FAZ, der es so treffend beschreibt. Er sagt, statt die Kosten des Energieversorgungssystems im Blick zu behalten, ging es vorwiegend darum, politische Ziele, insbesondere der Grünen, umzusetzen. Ausschließlich auf Erneuerbare zu setzen, ist ein fataler Irrtum. Solar- und Windstrom sind zwar CO2-neutral, aber nicht grundlastfähig. Trotzdem soll der Strom bis 2035 zu 100% aus erneuerbaren Quellen kommen. Das ist Irrsinn. Es ist weder machbar noch bezahlbar. Aber niemand stellt sich der Realität. Damit ist eigentlich alles gesagt, was Weizte da formuliert hat.
Jetzt haben wir schon vereinbart, dass wir in 50 Jahren noch einmal sprechen, um Ihre Prognose zu überprüfen. Aber lassen Sie uns doch noch die mittelfristige Marktentwicklung anschauen. Wird die E-Mobilität, wenn sie schon nicht auf breiter Front sich durchsetzt in Kürze, wird sie eine Nische für das Premium-Segment bleiben oder gelingt zumindest, ich sage mal, ein Vorstoß in etwas breiterer Front, wenn auch nicht flächendeckend?
Die Elektromobilität hat zweifellos ein Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und es gibt viele, die begeistert sind von ihrem Elektroauto. Die fragen, wie kannst du noch einen Verbrenner fahren? Es wird sich, ich glaube, so 50-50 einpendeln in 20 Jahren. Also der Verbrenner wird eine Zukunft haben. Und die ist länger als die Vergangenheit.
Wenn Sie der Politik zu etwas raten könnten, um die Taktgeberrolle der deutschen Autoindustrie zu retten, was wäre das oder ist nichts mehr zu retten?
Also wenn nichts mehr zu retten wäre, könnte man den Laden dicht machen. Das ist auf keinen Fall sinnvoll. Aber die Politik sollte sich einfach der Realität zuwenden und die Technologieoffenheit hochhalten. Es ist ja nicht so, dass der Verbrenner das Nonplusultra ist, aber er ist im Augenblick für den Kunden immer noch die beste Technologie. Ich kenne einen Elektrokunden, der sagt, ich hätte mir nie ein Elektroauto kaufen sollen. Ich habe keinerlei Vorteile und muss ständig gucken, wo ich laden kann. Die Vorteile der Elektromobilität sind für den Verbraucher einfach noch nicht deutlich.
Das heißt, unter dem Weihnachtsbaum 2026 von Peter Groschupf wird kein Elektroauto stehen, aber vielleicht 2027 oder 2028. Was müsste passieren, dass das passiert?
Das Umfeld, die Ladeinfrastruktur ist einfach unzureichend. Das ist der Knackpunkt aller weiteren Entwicklungen. Allerdings, wenn ich in Los Angeles bin und mit dem Auto meines Sohnes durch die Gegend fahre, wo überall eine Tesla-Ladestation ist, also in 5 Minuten erreichbar, da macht es mir Spaß, elektrisch zu fahren, Beschleunigung und so weiter. Aber in Deutschland würde ich mir kein Elektroauto kaufen, auf gar keinen Fall. Auch nicht Weihnachten in 5 Jahren.
Das war der Automobiljournalist Peter Groschupf über die Krise der deutschen Autoindustrie. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.